Ich glaube, dass es in diesem letzten August noch möglich gewesen wäre, ohne die britische Garantie und ohne die Hetze dieser Kriegsapostel noch eine Verständigung zu erreichen. Ich weiß, wenn Polen den Krieg gewählt hat, dann hat es den Krieg gewählt, weil andere es in diesen Krieg hineinhetzten. Jene anderen, die glauben, dass sie bei diesem Krieg vielleicht ihr größtes weltpolitisches und finanzielles Geschäft machen können. Polen hat den Kampf gewählt und es hat den Kampf nun erhalten. Es hat diesen Kampf leichten Herzens gewählt, weil ihm gewisse Staatsmänner des Westens versichert hatten, dass sie genau in Unterlagen beslesen über die Wertlosigkeit der deutschen Armee, des deutschen Heeres, über die Minderwertigkeit unserer Ausrüstung, über die schlechte Moral unserer Truppen, über die defätistische Stimmung im Inneren des Reiches, über die Diskrepanz, die zwischen dem deutschen Volk und seiner Führung bestehen soll. Man hat den Polen eingeredet, dass es für sie ein leichtes sein würde, nicht nur Widerstand zu leisten, sondern unsere Armeen zurückzuwerfen. Und darauf hat Polen ja auch dann, beraten durch westliche Generalstäbler, seinen Feldzugsplan aufgerichtet. Im Übrigen aber war die ganze Arbeit der Wiederaufrichtung des Reiches eine nach innen gewandte. In keinem Land der Welt war deshalb auch die Sehnsucht nach Frieden größer als im deutschen Volk. Heute kann ich es höchstens bedauern, dass die Leute, die in ihrem Blutdurst nicht genug Krieg sehen können, leider nicht dort sehen, wo der Krieg wirklich ausgekämpft wird. Und auch schon früher nicht dort gewesen waren, wo geschossen wurde. 6 Wochen, ach was, 14 Tage Trommelfeuer. Und die Herren Kriegspropagandisten würden schnell zu einer anderen Auffassung kommen. Sie reden immer vom notwendigen weltpolitischen Geschehen, aber sie kennen nicht den militärischen Ablauf der Dinge. Allein umso besser kenne ich ihn. Und deshalb halte ich es auch für meine Pflicht, hier zu reden. Selbst auf die Gefahren, dass die Kriegshetzer in dieser meiner Rede wohl wieder nur den Ausdruck meiner Angst und ein Symptom für den Grad meiner Verzweiflung sind. Nein, dieser Krieg im Westen regelt überhaupt kein Problem. Es sei denn, die kaputten Finanzen einiger Rüstungsindustrieller und Zeitungsbesitzer oder sonstiger internationaler Kriegsgewinner. Und das europäische Volksvermögen wird in Granaten zerbersten und die Volkskraft wird auf den Schlachtfeldern verbluten. Eines Tages aber wird zwischen Deutschland und Frankreich doch wieder eine Grenze sein. Wir werden sich an ihr dann statt der blühenden Städte Ruinenfelder und endlose Friedhöfe ausdehnen. Es mögen diese meine Auffassungen und die Herren Churchill und Genossen ruhig als Schwäche oder als Weichheit auslegen. Ich habe mich mit ihren Meinungen nicht zu beschäftigen. Mögen diejenigen Völker und ihre Führer nun das Wort ergreifen, die der gleichen Auffassung sind. Und mögen diejenigen meine Hand zurückstoßen, die im Krieg die bessere Lösung sehen zu müssen glauben. Als Führer des deutschen Volkes und als Kanzler des Reiches kann ich in diesem Augenblick dem Herrgott nur danken, dass er uns in dem ersten schweren Kampf um unser Recht so wunderbar gesegnet hat und ihn bitten, dass er uns und alle anderen den richtigen Weg finden lässt, auf das nicht nur dem deutschen Volk, sondern ganz Europa ein neues Glück des Friedens zuteil wird.
Was Deutschland damals zum Erliegen brachte, waren die Lügen unserer Gegner. Es waren die Lügen der gleichen Männer, die auch heute wieder lügen, weil es ja die gleichen Kriegshetzer sind, denn die Herren Churchill und Genossen haben ja damals schon am Krieg teilgenommen. Insofern ist ja alles gleich geblieben, nur etwas hat sich geändert. Damals hat Herr Churchill zum Kriege gehetzt und in Deutschland war eine schwache Regierung. Heute hetzt hat Churchill wieder zum Krieg. Aber in Deutschland ist nun eine andere Regierung. Ich habe mir niemals angemaßt, etwa in britische oder französische Interessen hineinzureden. Wenn es heute einen Engländer gibt, der nun aufsteht und sagt, wir sind verantwortlich für das Schicksal der Völker in Mitteleuropa, wir sind verantwortlich für das Schicksal der Völker in Osteuropa, so kann ich diesem Herrn nur sagen, genauso könnten wir erklären, wir sind verantwortlich für das Schicksal der Völker in Palästina, für das Schicksal der Völker in Ägypten, für das Schicksal der Völker, meinetwegen in Indien. Wenn ein Engländer sagt, unsere Grenze liegt am Rhein, und der Nächste kommt und sagt, unsere Grenze liegt an der Weichsel, und kann ihm nur sagen, Herr, sehen Sie, dass Sie zurück zur Tänze kommen, sonst werden wir Ihnen helfen, Ihre wirkliche Grenze befinden. Wenn Sie dann weiter sagen, dass es jetzt das Ziel sei, endlich den Krieg ein Ende zu bereiten, Sie hätten gar nicht anzufangen, Frau Wien. Denn der Krieg ist nur deshalb da, weil England ihn gewollt hat. Wenn Sie heute sagen, es ist jetzt Krieg, wir Engländer wollen das nicht, wir werden also jetzt Krieg führen, damit es in der Zukunft keine Kriege mehr gibt, so kann man Ihnen nur sagen, Sie hätten gar nicht den Krieg anfangen brauchen, dann gäbe es gar keinen Krieg. England will nicht den Frieden, wir haben das gestern wieder gehört. Ich habe schon in meiner Reichstagsrede erklärt, dass ich persönlich nichts mehr dazu zu sagen hätte. Das Weitere werden wir mit den Engländern in der Sprache reden, die sie wahrscheinlich schon verstehen werden. Tut uns nur leid, dass sich Frankreich in den Dienst dieser britischen Kriegshetze stellte und dass es seinen Weg mit dem Weg Englands zusammenkoppelte. Was Deutschland betrifft, so haben wir niemals Angst gehabt vor einer Front. Wir haben einst zwei Fronten erfolgreich verteidigt. Wir haben nur mehr eine Front und wir werden auf dieser Front erfolgreich bestehen. Dessen kann man überzeugt sein. Auch andere haben das nicht geglaubt. Sie sind vorerst von Herrn Churchill, Herrn Chamberlain, Herrn Halifax und so weiter belehrt worden. Unsere polnischen Gegner. Sie werden niemals in diesen Krieg gezogen, wenn sie nicht von englischer Seite hineingetrieben worden wären. England hat ihnen den Nacken gestärkt und hat sie aufgeputscht und aufgehetzt.
Allein schon im Jahr 1938 musste man erkennen, dass bei den gegnerischen Staaten die alten Hetzer des Weltkriegs wieder die Überhand gewannen. 1939 haben nun diese Westmächte die Maske fallen lassen. Sie haben Deutschland die Kriegserklärungen geschickt. Trotz all unserer Versuche, trotz unserem Entgegenkommen, Sie geben es heute ganz ungeniert selber zu. Jawohl, Polen hätte wahrscheinlich eingewilligt, aber das wollten wir nicht. Sie geben es heute zu, dass es möglich gewesen wäre, leichtere Verständigungen herbeizuführen. Aber Sie wollten das nicht. Sie wollten den Krieg.
Die blutbefleckten jüdisch-kapitalistischen Kriegshetzer sahen in der Möglichkeit des Gelingens einer solchen friedlichen Revision das Entschwinden greifbarer Anlässe für die Verwirklichung ihrer wahnsinnigen Pläne. Es trat wieder einmal jene Verschwörung erbärmlicher, käuflicher, politischer Kreaturen und geldgieriger Finanzmagnaten in Erscheinung, für die der Krieg ein willkommenes Mittel ist, ihre Geschäfte zum besseren Gedeihen zu bringen. Glauben Sie mir, meine Abgeordneten, ich empfinde einen inneren Ekel vor dieser Sorte gewissenloser parlamentarischer Volks- und Staatenvernichter. Es tut mir fast weh, wenn mich das Schicksal dazu ausgesehen hat, das zu stoßen, was durch diese Menschen zum Fallen gebracht wird. Denn meine Absicht war es nicht, Kriege zu führen, sondern einen neuen Sozialstaat von höchster Kultur aufzubauen.
Und ich trat auch die Macht im Jahr 1933 an. Mit genau dem gleichen Gedanken. Was kann uns Besseres passieren, als in Frieden arbeiten zu können? Und wir haben gearbeitet, das haben wir doch bewiesen. Wenn mir einer sagt, ja, vielleicht ist manchmal im politischen Leben der Krieg notwendig, um einem Regime zu helfen. Ja, bei Demokratien schon, aber bei uns nicht. Denn ich brauchte gar keine Hilfe. Das deutsche Volk stand hinter mir und stand hinter der Bewegung, wie noch nie es hinter irgendeiner Organisation oder einer geistigen Erscheinung stand. Und wir haben gearbeitet. Was haben wir geschaffen in den Jahren bis 1939? Einen Staat haben wir neu aufgebaut, eine Wirtschaft neu gefestigt, das deutsche Volk mit einem neuen Glauben erfüllt, Millionen Menschen der Verzweiflung entrissen. Unsere Städte haben wir in Ordnung gebracht, die Finanzen überall saniert, Deutschland begann aufzublühen. Freilich, wir konnten nun das gleiche erleben, was wir schon vor dem Weltkrieg sahen. In ebenem Maß wuchs wieder der Neid der gleichen Männer, die damals bereits Deutschland mit Krieg überzogen hatten. Die Herren Churchill begannen sofort wieder zu hetzen. Die Mr. Eden und dann natürlich die Juden an der Spitze, ein Horbeleischern, wie sie alle heißen. Sie begannen nun ihre Hetze, Jahr für Jahr. Ich hatte dabei wirklich das Ziel, im Frieden zu bleiben. Und Sie kennen ja aus vielen Kundgebungen, aus zahlreichen Versammlungen und aus meinen Publikationen meine außenpolitische Vision, die ich damals hatte. Ich wollte ein engstes Freundschaftsverhältnis mit England herstellen. Ich dachte mir, die beiden germanischen Rassen müssten eigentlich zusammengehen. Ich wollte dann das gleiche Verhältnis mit Italien herstellen. Und ich dachte damals bereits an Japan als eine weitere Macht, mit der wir, weil gänzlich ohne Interessengegensätze, würden zusammengehen können. Soweit es nun sich um Italien handelt, ist dieser Versuch ja, wie Sie wissen, gelungen. Es ist leider misslungen mit England. Ganz gegen unseren eigenen Wunsch. Es war das nicht unsere Schuld. Im Gegenteil, ich habe bis zum letzten Moment noch, bis wenige Tage vor Kriegsausbruch, habe ich noch versucht, mein außenpolitisches Ziel zu verwirklichen. Ich habe damals dem britischen Botschafter das größte Angebot gemacht. Ich war bereit, mit England zusammenzugehen. Es war aber vergeblich. Ich habe damals schon gesehen, wie gewisse Kriegshetzer seit Jahren unentwegt hetzen, ohne dass ihnen das Handwerk gelegt worden war. Und es konnte ja keinen Zweifel mehr geben, dass das geschah, um eines Tages das britische Volk in Wut und Hass gegen Deutschland zu bringen, während umgekehrt das deutsche Volk bei meiner Einstellung natürlich gegen England überhaupt keinen Hass empfand, so dass eines Tages Deutschland gänzlich seelisch ungerüstet in den Krieg hineingetaumelt wäre. Ich habe bereits 1938 und 1939 davor gewarnt, habe in Saarbrücken in einer Rede betont, dass das nicht so weitergehen könnte, dass wenn England diese Hetze weiter duldet, dass sie dann gezwungen sein würde, endlich die deutsche Propaganda antworten zu lassen. Als der Krieg im Westen zu Ende war, habe ich noch einmal England die Hand hingehalten. Ich wurde wieder auf das Wüsteste erschöpft und bespuckt. Herr Halifax führte sich auf wie ein Wahnsinniger. Ich habe so oft die Hand geboten, es war umsonst. Sie wollten diesen Kampf, sie sollen ihn jetzt haben. Das deutsche Volk will endlich Frieden haben. Und zwar einen Frieden, der es arbeiten lässt, der nicht jeden internationalen Halunk es ermöglicht, andere Völker gegen uns aufzuhetzen. Diese Leute natürlich, für sie ist ja der Krieg der größte Verdienst. Ich habe keinen Grund, Krieg zu führen, aus irgendwelchen materiellen Interessen. Für uns kann er nur traurig sein. Uns nimmt er die Zeit, dem deutschen Volk und der ganzen Gemeinschaft unendlich viel Arbeit und Arbeitskraft. Ich habe keine Rüstungsaktien in meinem Besitz. Ich verdiene diesen Kampf nicht. Ich würde glücklich sein, wenn ich wieder arbeiten könnte, so wie ich früher für mein Volk gearbeitet habe. Aber diese internationalen Verbrecher, sie sind zugleich die größten Rüstungsgewinner, die es gibt. Ihnen gehören die ganzen Fabriken. Sie machen die Geschäfte.
Und nun ist der Kampf gekommen. Ich habe auch hier alles getan, was ein Mensch überhaupt tun konnte, fast zur Selbstentwürdigung, um es zu vermeiden. Ich habe den Engländern Angebot und Angebot gemacht. Ich habe mit ihren Diplomaten hier gesprochen und habe sie beschworen, sie möchten doch Vernunft annehmen. Aber es war nicht zu wollen, sie wollten den Krieg und sie haben auch gar keinen Hehl gemacht. Seit 7 Jahren erklärt Mr. Churchill, ich will den Krieg! Ich habe das bedauert, dass Völker gegeneinander kämpfen müssen, die ich so gerne zusammenführen wollte. Ich wünsche nicht den Kampf. Wenn er mir jemals aber aufgezwungen wird, dann werde ich ihn führen, solange in mir auch nur ein Atemzug lebendig ist. Wir sind in einem Krieg, den wir nicht gewollt haben. Im Gegenteil, öfter kann man dem anderen nicht die Hand hinhalten.
Zum ersten Mal habe ich mich bei Kriegsausbruch an Sie gewendet, in dem Augenblick, da dank der englisch-französischen Verschwörung gegen den Frieden jeder Versuch eines sonst sicher möglichen Ausgleichs mit Polen gescheitert war. Die gewissenlosesten Männer der Gegenwart, die dieses heute zugeben, schon seit dem Jahr 1936 den Entschluss gefasst hatten, dass ihnen in seiner friedlichen Aufbauarbeit zu machtvoll werdende Reich in einem neuen, blutigen Krieg zu verwüsten und wenn möglich zu vernichten, hatten es glücklich fertiggebracht, in Polen endlich den Staat zu finden, der als erster bereit war, für ihre Interessen und Ziele das Schwert zu ziehen. Ich glaube, dass unter diesen Umständen unserem eigenen deutschen Volk und zahllosen, an sich ebenso anständigen wie unschuldigen Menschen einer anderen Welt schuldig zu sein, erneut einen Appell an die Einsicht und das Gewissen der anderen Staatsmänner zu richten. Am 6. Oktober 1939 stellte ich daher abermals fest, dass Deutschland weder von England noch von Frankreich etwas verlangt habe und verlangen wolle, dass die Fortsetzung des Krieges Wahnsinn sei, dass vor allem der Schrecken der modernen Kriegswaffen, so wie diese erst einmal in Tätigkeit treten würden, große Gebiete vernichten müsste. Ich warnte vor dem Kampf der schweren und weittragenden Artillerie gegen zivile Orte und der Erkenntnis, dass daraus nur eine beiderseitige Zerstörung tiefer Landstriche kommen könnte. Ich wies vor allem darauf hin, dass der Einsatz der Luftwaffe mit ihrer Fernwirkung zur Vernichtung all dessen führen müsste, was sie jahrhundertelange Arbeit mühselig aufgebaut und in Europa als Kulturwerte geschaffen haben. So wie aber schon mein Appell am 1. September 1939 vergeblich blieb, so verfiel auch der neue einer geradezu entrüsteten Ablehnung. Die britischen Kriegshetzer und ihre jüdisch-kapitalistischen Hintermänner hatten für meinen Appell der Menschlichkeit keine andere Erklärung als die Annahme des Vorhandenseins einer deutschen Schwäche. Man versicherte den Völkern in England und in Frankreich, dass Deutschland vor der Auseinandersetzung im Frühjahr 1940 zittere und aus Angst vor der in der beide vorstehende Vernichtung gerne Frieden schließen möchte. Man erklärte aber, dass so ein Friede unter keinen Umständen kommen dürfte, bevor nicht das deutsche Reich zertrümmert und die deutschen Menschen so weit geschlagen und verelendet wären, bis sie endlich an den Feldküchen ihrer Gegner anstehen würden, um sich dort etwas Essen zu erbetteln. Ich habe aber auch in diese Zusammenkunft wahrgenommen, um noch einmal die Welt zum Frieden zu mahnen. Ich ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass meine Hoffnungen in dieser Richtung aufgrund der Erfahrungen nur geringe sein konnten. Denn die Männer, die den Krieg gewollt hatten, handelten ja nicht aus irgendeiner idealen Überzeugung. Hinter ihnen stand als treibende Kraft der jüdisch-demokratische Kapitalismus, dem sie verpflichtet und damit verfallen waren. Die von diesen Kriegsinteressenten aber schon festgelegten, weil investierten Milliardenkapitalien schrien nach Verzinsung und Amortisation. Daher erschrecken sie auch die lange Dauer des Krieges nicht nur nicht, sondern im Gegenteil, sie ist ihnen erwünscht. Denn dieses Kapital braucht der Gestalt seiner Anlagen in Fabriken und Maschinen Zeit zum Anlaufen und erst recht Zeit zur Ausschüttung der erwarteten Gewinne. diesen jüdisch-demokratischen Kriegsinteressenten ist daher von vornherein nichts verhasster als der Gedanke, es könnte einem Appell der Vernunft der Völker vielleicht noch in letzter Minute gelingen, den Krieg ohne weiteres Blutvergießen zu beenden und damit die Gewinste ihrer angelegten Milliarden beschränken. Ich habe, weiß Gott, den Frieden gewollt. Wenn aber Mr. Halifax mit Hohn erklärt, dass man das ja wohl wusste und gerade deshalb uns zwang zu kämpfen. So, als ob dies also ein besonderer Triumph der britischen Staatskunst sei, dann kann ich einer solchen Bosheit gegenüber nichts anderes tun, als die Interessen des Reiches mit den Mitteln in Schutz zu nehmen, die uns Gott sei Dank zur Verfügung stehen.
Es ist ein Konzern, der sich auch heute noch anmaßt, die Welt nach seinen privatkapitalistischen Interessen regieren, dirigieren und wenn notwendig auch malträtieren zu können. Wenn zum Beispiel vor wenigen Tagen ein richtiger snobistischer, parfümierter Bengel wie dieser Mr. Eden erklärt, wir Engländer, wir Engländer haben eine Erfahrung im Regieren. So kann man nur sagen, im Regieren, im Ausbeuten, im Ausplündern. Was heißt die Erfahrung im Regieren, wenn in einem Land, das selber mit 46 Millionen Menschen 40 Millionen Quadratkilometer der ganzen Erde korrigiert, bei Kriegsbeginn 2,5 Millionen Erwerbslose sind? Wo ist hier die Kunst des Regierens oder gar die Kunst des Führens? Es ist nur die Gewissenlosigkeit des Ausbeutens. Und wenn dieser selbe Mann dann sagt, wir haben einen feinen Instinkt für ideelle und für materielle Werte, jawohl, den haben sie. Die ideellen Werte haben sie überall zerstört und die materiellen Werte haben sie geklaut, sich angeeignet. Es ist eben kein Krieg, den Deutschland für sich allein führt. Es ist ein Krieg, der tatsächlich für Europa gekämpft wird. Und nur aus dem ist es auch zu verstehen, dass sich so viele willige Freiwillige gefunden haben, von dem Norden angefangen bis zum Süden, die teils in unseren Reihen kämpfen, teils als selbstständige Armeen oder selbstständige Kontingente eingereiht sind in diese gewaltigste Front der Weltgeschichte. Es ist daher auch unser unumstößlicher Entschluss, dass der Friede, der ja einmal kommen wird, weil er kommen muss, dass der dann wirklich ein Friede für Europa sein wird. Und zwar ohne die Bevormundung jener Leute mit dem feinen Instinkt für ideelle und materielle Werte.